Auf einmal haben sie überhaupt keinen Appetit mehr auf eine Zigarette, sondern wollen die gar nicht mehr. Plötzlich tritt keine Angst mehr auf, wenn sie vor Menschen sprechen sollen. Oder die Depression ist wie weggeblasen, weil der Direktor das regeln kann.
Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.
Heute mit Hypnose. Max, woher kennst du Hypnose?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, nach deinem letzten Ding der Familienaufstellung und diesem ganzen Esoterik-Geschwurbel, dachte ich, jetzt wird es ein bisschen ernst, aber willst du jetzt der neue Uri Geller werden und Löffel verbiegen oder was ist dein Plan?
Okay, ich merke, du hast einen richtig guten Überblick über Hypnose. Danke für deinen unqualifizierten Kommentar. Hypnose kannte ich bisher nur aus zwei Situationen. Einmal habe ich so einen alten, knochigen Zahnarzt. Wenn der immer so ganz nah rankommt, sehe ich seine Mitesser und der ist halt auf Hypnose spezialisiert. Ich habe mich allerdings noch nie von ihm hypnotisieren lassen, weil ich dachte, ich habe eine Wurzelbehandlung bekommen. Wenn ich da irgendwie nur hypnotisiert bin, das werden die Schmerzen meines Lebens. Ja. Also habe ich mich noch nicht getraut.
Würde mir auch nicht trauen.
Aber er ist überzeugt davon, dass es funktioniert. Es soll funktionieren angeblich. Ne? Du brauchst dich nur hypnotisieren lassen. Okay. Wäre mir aber zu krass. Und die zweite Erfahrung, die ich mit Hypnose gemacht habe, war in den USA. Ich habe da mein Highschool-Jahr gemacht und zur Prom-Nacht, damit nicht alle irgendwie Kinder zeugen, machen die in Amerika mal so eine Riesenveranstaltung. Und da war eine Show-Hypnotiseurin und die hat den gesamten Jahrgang versucht zu hypnotisieren. Erstmal hat sie sich ein paar Leute rausgesucht, den Quarterback, also den coolsten der ganzen Schule, hat sie so krass hypnotisiert, dass er als Huhn rumgelaufen ist durchs Publikum und allen die Schuhe ausgezogen hat und die unter seinen Pullover gestopft hat.
Der war doch gekauft. Du konntest
ihn nicht wiedererkennen. Du, es hätte das Kind der Hypnotiseurin sein können und die haben das schon Jahre einstudiert und spielen immer die gleiche Nummer ab. Nein, das war so krass. Und dann am Ende des Abends hat sie gesagt, wer jetzt hypnotisiert werden will, bleibt im Raum, wer nicht, der geht raus. Und es sind alle sitzen geblieben und sie hat angefangen, so eine Gruppenhypnose zu starten. Und da habe ich das erste Mal gefühlt, wie es sich anfühlt, hypnotisiert zu werden. Und es ist so ein bisschen so, als ob du in so einen Dämmerzustand verfällst. Also es war auf jeden Fall krass. Es hat nicht so 100% funktioniert bei mir, aber es war auf jeden Fall krass. Was ich viel, viel spannender finde als Showhypnose, ist die klinische Hypnose. Also klinische Hypnose, wie es mein Zahnarzt einsetzt bei Wurzelbehandlung. Aber man kann ja Hypnose auch bei der Rauchentwöhnung einsetzen, bei der Behandlung von Depressionen.
Ach, dann könnte es mir vielleicht auch helfen, bei meiner lästigen Geschichte an den Fingern rumzuknabbern.
Ganz ehrlich, wenn Hypnose bei der Rauchentwöhnung helfen kann und bei Depressionen, dann ist, glaube ich, dieses Fingerknabbern Klacks. Hm. Ich glaube, das funktioniert. Glaubst du, es funktioniert?
Ich bin gespannt. Es hört sich auf jeden Fall nicht mehr nach so einem starken Esoterik-Geschwurbel an, wie ich es vorher dachte.
Ja, ich bin mir auch nicht sicher und darum werde ich auch zwei Hypnotiseure ausprobieren. Einmal ist es einer der bekanntesten Show-Hypnotiseure Deutschlands,
Uri Geller.
Jan Becker. Genau. Nee, Jan Becker. Und einmal ist es ein Doktor in der klinischen Psychologie und der ist auch Psychotherapeut, ist Ausbilder in der Hypnose und der heißt Dr. Norbert Pretz. Der ist so einer der Top-Leute in Deutschland und ich will herausfinden, was ist Hypnose wirklich? Was steckt dahinter? Wie funktioniert es auch? Weil mir machen Sachen immer Angst, wenn ich nicht weiß, wie sie funktionieren.
Ja.
Ich habe zwei ganz konkrete Themen, die ich damit reinbringen will und ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
Ich würde auch gerne wissen, welche Themen dich so sehr beschäftigen, dass du dich hypnotisieren lässt.
Hörst du ja eh gleich. Als erstes geht es für mich zu Jan Becker. Jan Becker lebt und arbeitet in Berlin. Er ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Showhypnotiseure Deutschlands. Was will ich eigentlich bei der Hypnose? Was verspreche ich mir davon? Kann ich Hypnose als Überholspur nutzen, um ein paar Themen und Konflikte schneller aufzulösen? Eine ziemlich hohe Erwartungshaltung.
Hypnose kann transformieren, ne? Hypnose kann deine Wirklichkeit neu gestalten. Im Grunde genommen nutzt du in der Hypnose all die Prozesse, wie du sowieso tagtäglich deine Wirklichkeit gestaltest und wahrnimmst, ne? Subjektiv. Mhm. Diese Prozesse nutzt du, um eine neue Wirklichkeit zu erschaffen für dich, also eine neue Perspektive zu haben, eine Persönlichkeitstransformierung hinzukriegen, also eine Veränderung oder gerade im Umgang mit diversen Problemstellungen dafür Lösungen zu finden.
Hypnose ist vielleicht vielseitiger, als ich bisher dachte. Ich will nicht loskommen von Zigaretten, sondern eher von einem ungesunden und verletzenden Verhalten. Mein verletzendes und destruktives Verhalten meiner Ex-Freundin gegenüber. Bevor es losgeht, bittet mich Jan, ihn abzuholen, wo ich gerade in meiner Beziehung stehe. Wie läuft es zwischen mir und meiner Ex-Freundin?
Die ist gescheitert vor anderthalb Jahren ungefähr. Wir haben ein Kind zusammen. Und das war tatsächlich so eine der ersten Frauen, wo ich mir sehr viel vorstellen konnte und die ist sehr früh schwanger geworden. Jetzt ist es halt so, dass ich den Eindruck habe, in der Beziehung, wie wir jetzt sind, dass ich sie für irgendwas abstrafen will.
Mhm.
So. Schau, wen du verloren hast, mich.
Ja.
Den großen Jakob. Und dieses Gefühl wird ihr nicht gerecht. Ich habe das auch nicht zu entscheiden, ob sie ein Supermensch ist oder nicht, aber ich möchte ihr so nicht begegnen. Einmal als Mutter unserer Tochter und einmal als Mensch einfach. Mhm. Und ich glaube, das ist halt das größte Thema, was mich heute hierher führt. Und ich weiß nicht, ob dafür die Hypnose geeignet ist, daran zu arbeiten. Wir reden weiter und ich erzähle ihm von einer ganz spezifischen Sache, die in Streitsituationen mit meiner Ex-Freundin passieren. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der meine roten Knöpfe besser drücken kann als sie. Und ich merke immer wieder bei mir, dass je näher mir ein Mensch emotional steht, desto verwundbarer werde ich, desto reaktiver bin ich auf sein Verhalten. Und bei meiner Ex-Freundin und mir war es speziell in Streitsituationen so, dass es sich für mich anfühlte, als ob eine Bombe detonierte. In der Mitte der Explosion habe ich mich aufgelöst. Granatsplitter aus Vorwürfen hagelten in beide Richtungen. Am Anfang wurde ich noch wütend, aber irgendwann war es einfach nur noch so, dass ich aus der Situation raus wollte. Es war zu schmerzhaft für mich. Und um die Gefahr zu vermeiden, dass so eine schmerzhafte Situation entsteht, habe ich irgendwann den Kontakt komplett gemieden. Ich kapselte mich ab. Der Anfang vom Ende. Jan holt ein bisschen weiter aus, um mir Beziehungsdynamiken im Allgemeinen zu vermitteln.
Ja, zum einen geht es ja immer darum, dass wir, wenn wir auf andere Menschen treffen, tauschen wir immer Teile unserer Welt aus. Ja, also das darunterliegende Prinzip ist im Grunde genommen, Teile meiner Welt gehen in deine Welt über und Teile deiner Welt gehen in meine Welt über. Das können wir gar nicht verhindern, ne? Das passiert automatisch. Nur oft sind wir uns dessen gar nicht wirklich bewusst. Also wir sind uns nicht bewusst, welchen Teil wollen wir eigentlich abgeben und welchen Teil wollen wir denn überhaupt von dem anderen in unserer Welt haben. Weil dadurch kann sich unsere Welt enorm erweitern. Das nennt man dann Inspiration, aber sie kann sich auch einengen, weil wir sagen, oh, der Teil jetzt in meiner Welt bedeutet für mich, nee, meine Welt wird kleiner. Und wenn wir uns das mal bewusst machen, gehen wir schon mal anders miteinander um, weil ein stetiger Austausch passiert. Und dann hast du noch so einen anderen Moment, wenn du, versuch das mal so zu erklären, wenn du dir vorstellst, du bist ein Alien. Mhm. Und du untersuchst die Menschheit, bist Anthropologe und bist dann oben auf dem Mars und wirst jetzt plötzlich von einem Kumpel von dir in der Kneipe gefragt, sag mal, hey, was ist denn der Mensch für ein Wesen? Und du studierst den jetzt schon seit 3 Millionen Jahren sozusagen. Und dann würdest du wahrscheinlich sagen, der Mensch ist ein bisschen seltsam, der ist schwächer als alle anderen, die Sinne sind total begrenzt, also der sieht nicht genau die Realität, wie sie da ist, der hört auch nicht alle Töne, ja, der kann auch nicht alles fühlen, aber er hat 2 Dinge, die ihn total unterscheiden. Er kann zum einen eine Idee, die er hat, an jemand anderen kommunizieren und dann entsteht so eine Gruppenidee plötzlich. Ja, also eine Gruppe kann die Idee eines Einzelnen annehmen und wenn der eine neugierig ist und in der Ecke läuft, laufen viele nach und wollen auch mal sehen, was da ist. Ja, und so baut der Mensch immer gemeinschaftlich neue Welten auf. Aber wo will ich hin? Was hat das mit der Beziehung zu tun? In der Beziehung geht's immer darum, ohne dass wir das merken, dass wir auch gemeinschaftlich eine neue Welt erschaffen. Also du hast mit deiner Partnerin, du hast jetzt ein Kind, das daraus entstanden ist, das ist schon mal eine neue Welt und okay, gleichzeitig ist ja auch deine Welt hat sich verändert und ihre Welt hat sich verändert. Das ist immer ein gemeinschaftlicher Prozess, der da entsteht. Und oft wollen wir dann aus dieser Gemeinschaft unser Ding machen. Also wir wollen nicht mehr, dass die Welt gemeinschaftlich entstehen kann, sondern nee, die Welt soll so sein, wie ich sie gerne hätte. Siehst du mich nicht, siehst du nicht meine Welt. Und dann machen wir eigentlich genau das Gegenteil. Wir verschließen uns und geben nicht mehr einen Teil meiner Welt in die andere Welt hinein, sondern im Grunde genommen wollen wir nur die Person in unsere Welt reinziehen, dass sie erkennt, guck mal, meine Welt ist echt viel schöner. Und da geht es darum, vielleicht nochmal so einen Moment zu finden, wie kann ich für mich eine Sicherheit finden, dass ich gemeinschaftlich mit dem anderen zusammen eine neue Welt entstehen lassen kann.
Ja, auf jeden Fall. Das kann ich für mich bestätigen, dass ich die Unsicherheit meide, obwohl ich sie natürlich auch in anderen Kontexten immer wieder suche. Aber ich kann eigentlich sagen, dass ich mich in der Liebe sehr, sehr selten auf diesen unsicheren Raum eingelassen habe und gesagt habe, lass uns zusammen eine neue Welt kreieren oder zeig mir doch auch einfach mal, wie deine Welt funktioniert.
In Beziehung kreieren wir einen gemeinsamen Raum, eine neue Wirklichkeit.
Was jetzt darin geschieht, das kann ich gar nicht planen. Aber ich reagiere auf das, was geschieht und lass mich mal mitreißen in diesen Moment hinein.
Dann müsste ich bereit sein, Kontrolle zu verlieren.
Naja, nicht Kontrolle zu verlieren, sondern du müsstest bereit sein, Vertrauen aufzubauen. Es ist oft so, dass wir Kontrolle und Vertrauen vertauschen. Und hier geht es tatsächlich um so, ich vertraue auf den Moment, dass irgendwas geschehen wird. Aber ich muss nicht die Kontrolle darüber haben, was geschieht. Sondern ich mache mich eigentlich viel aufmerksamer dadurch, dass ich beobachte, was geschieht gerade und wie kann ich darauf reagieren, was da passiert. Und das ist eher Vertrauen in sich selbst zu haben oder Vertrauen in den Prozess zu haben. Ja?
Dass ich die Fähigkeit habe, in der Situation adäquat auf den Moment zu reagieren.
Genau. Und auch zu beobachten. Also wenn du dir zum Beispiel in der Kommunikation dir das anschaust, wir denken alle, wir sind ja so schlau und wir wissen zu allem irgendwas zu sagen. Und oft passieren so Streitthemen, weil wir nicht wirklich lange genug zuhören, sondern uns sagt ein Kumpel irgendwie was oder eine Freundin und plötzlich reagieren wir sofort und sagen, ah, das ist doch so und so. Ja? Und plötzlich entsteht daraus vielleicht ein Streitthema, obwohl vielleicht die Person eine ganz andere Meinung hat als das, was sie am Anfang so proklamiert hat. Und wenn wir lernen, mal uns zurückzunehmen, zuzuhören, viel mehr zuzuhören, unsere innere Uhr ein bisschen zu verlangsamen und zu beobachten und einfach mal die Stille Dinge regeln lassen, dann entsteht da auch wieder was Neues, mit dem wir überhaupt gar nicht gerechnet haben. Also wir müssen nicht immer direkt unseren Senf dazugeben, auch nicht in Situationen, in denen wir sind, weil wir denken, ich weiß es doch besser oder ich weiß da was darüber.
Was heißt das jetzt für mich in der Situation mit meiner Ex-Freundin? Heißt das, die Situation einfach mehr wahrzunehmen in dem Kontext?
Ja.
Und gar nicht so schnell in die Reaktion zu gehen, sondern erstmal genau. In die Beobachtung.
Ganz genau, ja. Weil immer dann.
Hypnotisierst du mich eigentlich gerade schon?
Wir fangen schon an die ganze Zeit. Spürst du schon was?
Deine Augen beobachten mich auf jeden Fall.
Wenn die anfangen, sich so wie bei der Schlange gerade zu drehen, ja, dann ist was komisch.
Okay. Aber fängst du wirklich schon an, so ein bisschen?
Was wir gerade tun, ist tatsächlich schon eine Form von, wir arbeiten mit deinem Bewusstsein. Wir finden eben so ein paar Ideen, ja, die eventuell jetzt schon für dich was bedeuten. Ich kann nie sagen, was es bedeutet, aber dadurch, dass du jetzt gerade schon eine Idee entwickelt hast, wie könnte ich eigentlich die Situation neu angehen, könnte es bedeuten, dass du jetzt hier rausgehst und sagst, stimmt, habe ich noch nie so gesehen und dann neu in die Situation hineingehst. Und das ist eigentlich dann in dem Moment schon ein hypnotischer Prozess gewesen.
Also ich wurde eigentlich jetzt schon hypnotisiert.
Wir sind mittendrin. Was ist eine Hypnose? Eine Hypnose ist im Grunde genommen ja nur deine Erwartungshaltung der Realität gegenüber. Und sobald sich die Erwartungshaltung verändert, nimmst du auch den Moment anders wahr. Wenn ich zu dir sage, es geht noch, wir haben ja die beiden Mikrofone in der Hand, aber setz dich mal so hin, dass du so sitzt wie ich jetzt gerade, so ein bisschen aufrecht.
Ja.
Jetzt nimmst du deine starke Hand, die dominante Hand und drückst mal dein Bein nach unten von oben auf dem Knie so runter, so fest, dass du den Fuß nicht mehr anheben kannst. Gib mal richtig Gas und dann machst du es mal richtig fest, sodass du nicht mehr anheben kannst. Geht nicht, ne?
Ja.
Okay, jetzt entspannst du dich wieder. Das war gerade eine Form der Hypnose, weil du hast gerade probiert und es geht nicht. Das entspricht aber nicht der Realität. Die Realität sieht ganz anders aus.
Das Bein ist viel stärker als
der Arm. Das Bein ist viel stärker als der Arm. Wenn ich jetzt sage, drück mal so fest du kannst und jetzt heb mal dein Bein langsam an, dann wirst du das schaffen. Siehst du das? Plötzlich geht das, ja, weil die Muskulatur im Bein natürlich viel stärker ist wie die Muskulatur im Arm. Was ich aber gerade gemacht habe oder vielmehr was du gemacht hast, du hast einen Fokus darauf gerichtet, dass das tatsächlich nicht geht, weil na klar, ich habe die Vorstellung, wenn ich so fest drücke, wie ich kann, dann kann ich mein Bein natürlich nicht mehr heben. Mhm. Und das ist ein hypnotischer Prozess. Also wir haben gerade etwas getan, was nicht der physischen Realität entspricht, sondern deiner subjektiven Realität. Und die subjektive Realität ist immer viel stärker als die physische uns umgebende Realität. Mhm. Die Idee von einer Sache ist immer viel stärker wie die eigentliche Sache. Und was wir hier gerade tun, ist, wir tauschen uns aus, wir tauschen Ideen aus.
Wie glaubst du, können wir an diesem Thema, was ich mit meiner Ex-Freundin habe, arbeiten? Also ich fand, das war jetzt schon mal auf jeden Fall der erste Step, zu gucken, wie reaktiv bin ich bei ihr? Wie sehr möchte ich ihr immer meine Realität überhelfen? Und wie überzeugt bin ich auch und wie unsicher bin ich eigentlich auch, wenn meine Realität ins Wanken gerät? Also ich brauche ja anscheinend einen sehr, sehr festen Rahmen für mich, um zu funktionieren. Können wir an meiner inneren Landkarte, ich weiß nicht, ob du das Bild benutzt, dass wir eine innere Landkarte haben, arbeiten, dass ich da vielleicht sicherer werde?
Ja, das kann man machen. Und tatsächlich auch die Sicherheit oder das Vertrauen in dich zu finden, eine Stabilität in dir zu finden, Unsicherheit zuzulassen. Das Vertrauen in dich, dass du eine gewisse Stabilität und eine Entspannung hast, eine körperliche Stabilität, aber auch eine geistige Stabilität, um im Chaos erstmal nur das Chaos zu akzeptieren und zu beobachten und zu erlauben, dass da jetzt irgendwas daraus entstehen kann, ohne dass du sofort reagieren musst. Das fände ich jetzt hier sehr hilfreich in diesem Moment, weil oft natürlich dieses Gefühl, ich kann jetzt gar nicht ruhig bleiben, sondern ich muss sofort reagieren, ich muss was sagen, ich muss was tun, das wird oft vom limbischen System in uns angetriggert. Und immer dann, wenn wir im limbischen System sind, sind wir hochemotional und können sowieso nie klare Entscheidungen treffen. Sobald ich im limbischen System bin, reagiere ich meist über oder komisch und danach, wenn ich wieder in der Entspannung bin, reflektiere und sage, ey Mann, ey, was ein Scheiß, warum habe ich eigentlich so reagiert? Und da wäre die Idee zu sagen, schaffst du es, kriegen wir da was installiert sozusagen in dir, dass du automatisch die Ruhe bewahrst, Klarheit bewahrst, Entspannung bewahrst und dann aus einem klaren Verstand heraus reagieren kannst. Und da könnten wir langsam anfangen und mal uns ein bisschen hinbewegen und gucken, ich würde dann auch immer gerne testen, inwieweit reagiert dein Körper, inwieweit reagiert dein Geist, was wir gemacht haben. Und dann gucken wir mal, ob wir im Chaos eine gewisse Sicherheit finden.
Was ich bis hierhin sagen kann, die Art, wie Jan mit mir redet, dieses ruhige, verständnisvolle, warme, wirkt schon fast hypnotisierend. Es könnte einfach nur seine Art sein oder ist es schon Teil von dem, was jetzt kommt, die Hypnose. Denn Personen, denen wir vertrauen, machen wir bestimmt schneller die Tür auf als Personen, denen wir nicht vertrauen. Und darum geht es jetzt, die Pforte in mein Unterbewusstsein öffnen. Jan fordert mich auf, mich gemütlich hinzustellen und legt direkt los.
Vielleicht erinnerst du dich mal an was zurück, wo du sagst, da habe ich mich wohlgefühlt, da war ich glücklich. Ja? Mhm. Geh mal da rein.
Soll ich die Augen zumachen?
Nee, kannst die Augen aufmachen. Okay. Genau, dieses Grinsen happy, das brauchen wir. Okay. Mach's mal ein bisschen größer. Happy und happy. Stell dir vor, du hast ein großes Rad vor dir, wo du so ein happy Rad, dreh das mal hoch. Mhm. Und happy und happy und happy. Sehr gut, okay. Hast du gerade gemerkt, was ich getan habe?
Du hast das verstärkt in mir, ne?
Also ich habe dich an der Schulter berührt, ja. Und während du dieses Glück gespürt hast, ja, was glaubst du, was passiert, wenn ich dich gleich wieder an der Schulter berühre und sage, happy? Wie fühlt sich das jetzt an?
Gut.
Gut, ja. Okay, du spürst sofort, als hättest du so einen Happy-Knopf. Das ist bekannt aus dem NLP, neurolinguistisches Programmieren. Also wir setzen einen Anker und auch aus der Hypnose. Du kannst also Dinge verankern.
Also die Klitoris bei der Frau ist bei mir an der
Schulter. Ist sozusagen, hast du jetzt an der Schulter. Viel Spaß mit deinem Leben, das war's schon. Mehr brauchst du eigentlich gar nicht.
Sorry für den schlechten Joke an dieser Stelle. Ich verfalle manchmal dazu, Witze zu machen, wenn ich eigentlich unsicher werde. Jan ist nett und wirkt seriös und trotzdem ist das Gefühl komisch, dass er gleich in mein Unterbewusstsein absteigen soll und dort eine neue Ordnung schafft. Was ist, wenn er die Regale falsch einräumt, Chaos hinterlässt oder irgendwas macht, was ich nicht mitbekomme und nicht will? Eigentlich ist es ja so, als ob man jemandem fast Fremden den Schlüssel für seine innere eigene Wohnung hinterlässt.
Jetzt setzt du mal deine Füße fest auf die Erde und lehnst dich mal ein bisschen weiter nach hinten an, dass du entspannt sitzt. Legst mal die Hände auf die Oberschenkel. Sehr gut. Und jetzt gerade dieses Happy-Gefühl, ja, was würdest du sagen, wenn du dir eine Farbe zuordnen solltest? Was wäre das für eine Farbe?
Pink.
Pink, okay. Mhm. Und was wäre das für ein Geräusch? Was wäre das für ein Klang?
Ein Chor, der so gemeinschaftlich anfängt zu singen. Ein A-Cappella-Chor.
Ein A-Cappella-Chor, der gemeinschaftlich anfängt zu singen. Okay, super. Und was wäre das für ein Wort für dich, das dieses Gefühl beschreiben würde?
Oh, happy day.
Und das singt der Chor. Das ist perfekt. Okay, super. Wir aktivieren jetzt erstmal deine Vorstellungskraft. Ich stelle dir ein paar Fragen und du antwortest einfach auf diese Fragen. Hast du heute Morgen was gefrühstückt?
Ja.
Beschreib mal dein Frühstück.
Ich habe mir Haferbrei gemacht, weil ich kein frisches Obst mehr hatte, habe ich Trockenobst genommen. Ananas, Mango, klein geschnitten und habe das in den Brei eingemischt und habe das 30 Minuten ziehen lassen und dann gegessen.
Beschreib mal, wie du hierher gekommen bist.
Und von diesen Fragen, die darauf abzielen, dass ich Dinge beschreiben soll, kommen jetzt noch ein paar. Sie haben einen Zweck.
Das ist deine Art und Weise, dir Dinge vorzustellen. Mhm. Und genauso machen wir das jetzt. Ne? Also du bleibst einfach genau in dieser Vorstellung. Alles, was ich zu dir sage, stellst du dir genauso vor.
Und natürlich kann Jan am besten in mein Unterbewusstsein absteigen, wenn er meine Vorstellungswelt benutzt, also sich in meiner Sprache ausdrückt, weil nur dann öffnet sich leicht die Pforte zu meinem Unterbewusstsein. Und ab hier beginnt die eigentliche Hypnose. Ich werde die Hypnose von Zeit zu Zeit unterbrechen, weil es tatsächlich passieren könnte, dass ihr beim Zuhören mithypnotisiert werdet. Einige von euch fahren vielleicht gerade Auto, während sie das hören. Und ich würde ungern, dass ihr mit mir die Treppe in euer Unterbewusstsein runtergeht, während 2 Meter von euch entfernt eine Leitplanke vorbeidonnert.
Und jetzt kannst du die Augen einmal kurz geöffnet lassen und schaust mal bitte auf einen Punkt hier auf dem Boden und konzentrierst dich nur auf diesen Punkt. Hältst den Blick auf diesen Punkt,
lässt sich einsaugen, von diesem Punkt aufsaugen. Und nur der Punkt ist wichtig und alles andere ist egal. Und wenn du jetzt sitzt und auf diesen Punkt schaust, möchte ich, dass du dich mal nicht bewegst, sondern ganz still sitzt. Und wenn du auf den Punkt schaust, spür mal in deine Atmung hinein. Spür mal, wie sich deine Atmung anfühlt, wenn du ein- und ausatmest. Spür mal nur dieses Gefühl der Atmung. Und wenn du jetzt so ganz fein mal in deine Atmung hineinfühlst, dann spürst du, dass es da so einen leichten Temperaturunterschied gibt. Das Einatmen ist meist ein bisschen kühler wie das Ausatmen.
Und ich merke schon jetzt, wie sich ein Zustand tiefer Entspannung breit macht. Kennt ihr den Moment, wenn ihr einschlaft und merkt, euer Körper fühlt sich einfach nur schlaff und völlig relaxed an? Ein bisschen so.
Spür mal das Gefühl deiner Hände auf deinen Oberschenkeln, die Temperatur deiner Hände. Wenn du weiter auf den Punkt schaust, hör mal die Geräusche hier im Raum. Dann schließt du deine Augen und lass mal diese Entspannung deiner Augenlider, der Augen mal durch deinen ganzen Körper nach unten fließen. Und stell dir vor, du sitzt jetzt in einem weißen Raum. Der Boden ist weiß. Die Wände sind weiß. Und stell dir vor, wie um dich herum jetzt eine Projektion eines Feuerwerks losgeht. Am Boden, an den Wänden, an der Decke. Um dich herum ein ganz buntes Feuerwerk. Dieses Feuerwerk wird immer bunter und bunter. Und es kracht und knallt im ganzen Raum. Mit jeder Explosion dieses Feuerwerks, am Boden, an den Wänden, an der Decke. Und du sitzt mittendrin in dieser Projektion. Und jetzt stell dir vor, die Farbe des Feuerwerks verändert sich jetzt in deine Farbe, Pink. Am Boden, an den Wänden, an der Decke, nur noch diese Farbe des Feuerwerks. Es knallt und kracht noch im ganzen Raum mit jeder Explosion, aber nur noch in deinem Pink. Du sitzt mittendrin. In diesem Pink. Und jetzt stell dir vor, auch der Klang, dieses Knallen und Krachen verändert sich in diesen Chor, in diesen A Cappella-Chor. Mit jeder Explosion dieses pinken Feuerwerks hörst du diesen A Cappella-Chor im ganzen Raum. Und jetzt stell dir vor, wie die Farbe, dieses Pink, jetzt von den Wänden abgestrahlt wird und dich jetzt voll und ganz umhüllt. Wie ein Cocon, Raum der Sicherheit, wie Mutterleib. Vollkommen getragen und umspült von diesem Pink. Und genieß mal dieses Pink, diese Freude um dich herum, um deinen ganzen Körper.
Es macht sich langsam ein angenehmes Gefühl in mir breit. Im Moment, wo alles um mich herum explodiert, fühle ich mich entspannt und glücklich. Ich bin nicht vollkommen weggetreten, aber vollkommen in die Vorstellung eingesogen.
Und auch jetzt dringt der Klang von außen in dich ein, dieser Chor, dieses Geräusch, dieser Klang durch jede einzelne Zelle deines Körpers in deinen Körper hinein. Und jetzt stell dir vor, wie du selbst anfängst, aus dir raus in diesem Pink zu erstrahlen. Und während du jetzt hier sitzt, in diesem Pink erstrahlst, in diesem A Cappella-Chor, in diesem Klang erstrahlst, in den Raum hinein, ändert die Farbe des Feuerwerks an den Wänden wieder die Farbe. Es wird wieder bunt und laut, es knallt wieder im ganzen Raum, am Boden, an den Wänden, an der Decke. Aber du sitzt jetzt in der Mitte und strahlst in diesem Pink, er strahlst in diesem Klang, voller Sicherheit, voller Ruhe, voller Ausgeglichenheit, voller Stärke und Kraft.
Ihr merkt, was hier passiert, ne? Genau hier versucht Jan, meine alte Verknüpfung mit der Situation mit einem neuen Gefühl zu verbinden. Das Chaos, der Streit, soll nicht mehr als unangenehm und schrecklich empfunden werden. Und vielleicht ergeben sich daraus neue Handlungsmöglichkeiten im nächsten Streit. Denn nur in der Panik habe ich nicht viele Reaktionsmöglichkeiten.
Und von diesem Moment an, jedes Mal, wenn um dich herum das Chaos losbricht, fängst du automatisch an, in diesem Pink zu strahlen, bleibst ruhig, entspannt. Voller Selbstbewusstsein, voller Selbstvertrauen. Vertrauen in dich, Vertrauen in den Moment. Und jedes Mal, wenn du jetzt nur an die Farbe denkst, nur an den Klang denkst, reagiert dein Körper sofort mit Stabilität und Stärke und Kraft. Und während du hier sitzt und weiter vor dich hinstrahlst und genießt, zähle ich jetzt gleich bis 5. Bei 5 angelangt, öffnest du deine Augen, bist wieder zurück im Hier und Jetzt. Und 5 zurück im Hier und Jetzt. und strecken. Willkommen zurück.
Danke.
Wie geht's dir?
Gut.
Gut.
Jan macht jetzt einen kleinen Test mit mir, ob die Hypnose wirklich wirkungsvoll war und sich dieses positive Gefühl assoziiert mit meiner Farbe Pink und dem Chor wirklich in mir verankert hat und mir Stabilität bringt. Und er testet es genau so. Er versucht, meinen ausgestreckten rechten Arm runterzudrücken, wenn ich an nichts denke. Und es geht relativ einfach. Dann versucht er es, während ich an meine Farbe und den Chor denke. Und es geht einfach nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr so leicht. Also, wenn man Panzer ranhängen würde, vielleicht. Aber nicht einfach mehr so. Und das alles, so Jan, hat einen Sinn.
Was wir gerade hergestellt haben, ist eine Selbstwirksamkeit. Das bedeutet, was du mir eben erzählt hast, hat mir gezeigt, da ist eine Situation in deinem Leben, wo du die Kontrolle verloren hast. Scheinbar. Das Gefühl hast du. Mhm. Ja? Und jetzt hast du etwas an der Hand, wo du sofort reagieren kannst. Das bedeutet, du bist wieder selbstwirksam. Gleichzeitig verbunden mit Ruhe und Sicherheit in mir selbst, aber um mich herum kann gerne das Feuerwerk ausbrechen. Ich muss nicht selbst zum Feuerwerk werden.
Mal schauen, ob ich durch diese kurze Hypnose meinen kleinen, beschaulich positiv besetzten Bunker schaffen konnte, in den ich einkehren kann, wenn es gerade zu heftig wird in Streitsituationen. Vielleicht ist es auch einfach nur das Wissen, dass es diesen Ort gibt. Mein logischer Verstand sagt in beiden Fällen, nein, auf gar keinen Fall. Aber der nächste Streit kommt bestimmt und genau dann kann ich es testen. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen besser verstanden, wie Hypnose funktioniert. Zumindest die, die einen Mehrwert für das eigene Leben hat. Es ist nicht dieses, ich bin völlig weggetreten und wache irgendwann aus einem schlafähnlichen Zustand auf. Falls die Hypnose von gerade eben einen positiven Effekt hat, wie funktioniert das genau? Ich möchte mir eine zweite Perspektive auf Hypnose verschaffen, ein zweites Experiment. Wie, wenn ich eine Diagnose mit Tragweite von einem Arzt bekomme, dann konsultiere ich mit Sicherheit noch einen zweiten Experten, um diese Diagnose zu verifizieren. Oder eben nicht. Ich bekomme einen Termin bei Dr. Norbert Preetz und fahre mit dem Zug in sein Institut nach Magdeburg. Norbert Preetz ist ein klinischer Psychologe und hypnotisiert nicht nur, sondern bildet seit über 20 Jahren aus. Er hat nochmal einen neuen Blick auf Hypnose.
Hypnose ist ein Zustand, der den Zugang zum Unterbewusstsein ermöglicht. Ich beschreibe das gerne an dem Bild des Eisberges. Ein Zehntel des Eisbergs guckt raus. Dieser Teil entspricht unserem Verstand. Das Bewusstsein beinhaltet unser Kurzzeitgedächtnis, unseren Willen, unsere Zielstrebigkeit, aber die ganz wichtigen Dinge im Leben, wie tiefe Glaubenssätze, ich bin wertvoll oder ich bin wertlos oder das Leben ist leicht oder es ist nur etwas wert, wenn ich es mir schwer erarbeitet habe, Glaubenssätze, aber auch Gefühle wie Wut, Traurigkeit, Angst, also die immer wieder auftauchen können ohne erkennbaren Grund, werden im Unterbewusstsein verwaltet und aufbewahrt. Dann das Unterbewusstsein steuert unsere Mimik, unsere Gestik, unsere Automatismen und auch unsere Gewohnheiten. Wenn man gute Gewohnheiten hat, toll, dann ist es wie beim Autofahren. Das erleichtert einem das Leben sehr. Wenn man schlechte Gewohnheiten hat, wie Nägel kauen, rauchen und so weiter, dann kann man diese Gewohnheiten nicht mit bewusster Anstrengung überwinden oder nur ganz schwer in seltenen Fällen und meist nicht lang andauernd. Hypnose ist nicht, dass ich meinen Willen verliere. Also es ist nicht so, dass das Bewusstsein ausgeschaltet wird, sondern das Gegenteil ist der Fall. Man ist in aller Regel sehr klar und ruhig im Kopf, die Gedanken sind ruhig und man hat einen Zugang zum Unterbewusstsein. Wie kann man sich das vorstellen? Ich erkläre das gerne an dem Bild einer Fabrik. Da gibt es 100 Menschen, die arbeiten da. Um das Beispiel zu vereinfachen, gibt es jetzt nur einmal den Direktor, den Geschäftsführer, und einen, sagen wir, Hausmeister oder Pförtner. Der Direktor hat Zugang zu den Konten, zu den Finanzen. Der kann die Abteilungsleiter befehligen und. Wenn etwas verändert werden soll in der Firma, dann wird sich ein Coach an den Direktor wenden und nicht an den Hausmeister, weil die Möglichkeiten des Hausmeisters sehr begrenzt sind. Der Hausmeister entspricht unserem Bewusstsein, unseren bewussten Möglichkeiten und der Direktor entspricht unserem Unterbewusstsein. Hypnose ist wie, wir haben ein Telefon, ein Handy in der Hand und wir rufen jetzt den Direktor an. Dann haben Sie das Gefühl, ich spreche zu Ihnen, weil Sie sind bei Bewusstsein, Sie kriegen alles mit, Und wenn wir jetzt besprechen, Sie sagen mir, mein Ziel ist das und das, darunter leide ich, das möchte ich verändern, dann können wir Ihren Direktor mit ins Boot holen und der kann die Veränderung erreichen. Auf einmal haben Sie überhaupt keinen Appetit mehr auf eine Zigarette, sondern wollen die gar nicht mehr. Plötzlich tritt keine Angst mehr auf, wenn Sie vor Menschen sprechen sollen. Oder Depression ist wie weggeblasen, weil der Direktor das regeln kann.
Wie funktioniert das? Also wie wird dieser Zustand erreicht, dass man mit dem Direktor sprechen kann? Und wie funktioniert das auf einer psychologischen Ebene?
Eine Definition, die ich sehr praktisch finde, ist Umgehung des kritischen Faktors. Das heißt, dass eine Botschaft ins Unterbewusstsein gelangt, ohne dass ich der bewussten Widerstand entgegensetze oder ohne dass ich die hinterfrage.
Klingt gefährlich.
Der Hausmeister ist ja nicht bewusstlos. Wenn jetzt ein Befehl an den Direktor käme, der unseriös wäre, dann sagt der Hausmeister, also das Bewusstsein, stopp, und dann machen Sie einfach die Augen auf und steigen aus. Wir werden täglich hypnotisiert, ohne dass wir es wissen. Und zwar von der Politik in Reden, von der Werbung. Typisches Beispiel, es werden also Botschaften über Geschichten, über Gefühle ins Unterbewusstsein gebracht. Die können völlig unsinnig sein, aber die kommen dann an, die umgehen die Kritikfähigkeit. Man sieht also eine tolle Frau, die ist schlank und sexy und die ist gerade gejoggt offensichtlich, hat Schweiß auf der Stirn und die trinkt dann diesen Softdrink, der voll Zucker nur so angereichert ist. Ja? Jeder, der mit wachem Verstand zuguckt, sagt, das passt nicht zusammen. Wenn die das machen würde, dann wäre die irgendwann dick und krank. Ja, aber die Botschaft geht rein. Ich verbinde die Attraktivität. Die Männer finden die Frau unheimlich attraktiv und die Frau sagen auch, so möchte ich sein. Und ich gehe im Supermarkt an den Getränkeregalen vorbei und meine Hand geht automatisch dahin und ich greife diesen Softdrink. Im Verkauf werden hypnotische Techniken ganz gezielt angewendet. Das heißt, die Angst, ich könnte hypnotisch manipuliert werden, die ist berechtigt, aber das ist Alltagsgeschehen.
Wie weit kann das denn gehen? Könnte ich zum Beispiel, wenn ich in einer hypnotischen Trance bin, sexuell missbraucht werden?
Ja, ganz klar. Aber ich kann in jeder anderen Situation auch missbraucht werden.
Also die Hypnose, die hypnotische Trance kann nie so stark sein, dass man sich nicht mehr bewegen kann und innerhalb dieser Lähmung, in Anführungsstrichen, vergewaltigt werden kann.
Die hypnotische Trance kann so tief sein, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. In unserer Hypnoseausbildung demonstriere ich das regelmäßig. Am letzten Seminartag führe ich alle Seminarteilnehmer in eine so tiefe Entspannung, in das sogenannte hypnotische Koma, dass die Muskulatur des Nervensystems so weit runtergefahren, die können sich nicht bewegen. Die fühlen sich nicht notwendigerweise hypnotisiert.
Wo kann denn die Hypnose eingesetzt werden? Ist das so ein Allzweckmittel?
Wofür kann die gute Ernährung nützlich sein? Wofür kann gesunde Bewegung nützlich sein? Wofür können gute Beziehungen nützlich sein? Die Hypnose ist an sich ein Zustand, in dem Körper, Geist und Seele harmonisiert sind. Das allein ist sehr wertvoll. Aber man kann die Hypnose natürlich einsetzen, um Gefühle zu verändern. Also jemand, der ständig Angst hat. Oder nehmen wir mal ein Beispiel, jemand kommt und sagt, ich bin ständig angespannt. Ja, Nacken, Schulter, es zieht in den Kopf, Kopfschmerzen und die Arme. Ich kann locker lassen. Aber dann unterhalten wir uns und wenn ich wieder darauf achte, bin ich nach einer halben Minute wieder angespannt. Dann mache ich mit dem eine Hypnose, finde die Ursache, löse das und ab dann ist der entspannt. Ich bin Kliniker. Natürlich kann ich Ihnen eine Riesenpalette von Gesundheitsproblemen nennen, angefangen von Ängsten, Depressionen, Zwängen, Zwangsgedanken, Zwangshandlungen. Aber Schlafstörung, Hypnose funktioniert hervorragend bei Schlafstörungen.
Was ich mich gefragt habe, wenn Hypnose all das kann, warum ist es nicht populärer?
Es gibt den Motor, der 1 Million Kilometer läuft. Warum wird der nicht überall eingebaut? Es gibt die Glühlampe, die 100 Jahre leuchtet. Warum gibt es die nicht zu kaufen? Das sind Fragen, die im Raum stehen, die kann ich Ihnen nicht beantworten. Da findet jeder vielleicht eigene Erklärungen.
Jetzt wird es ein bisschen mystisch und das Ganze bekommt so einen kleinen Beigeschmack. Ich höre zwischen den Zeilen, es ist eine Methode, die zu effektiv ist und deshalb nicht überall eingesetzt wird. Wie seriös ist die Aussage von jemandem, der Hypnoseausbildung im großen Stil verkauft? Michael Preetz scheint aber auch wirklich innerlich davon überzeugt zu sein, was er da macht. Er wirkt nicht auf mich wie ein Faker. Ich muss es einfach ausprobieren.
und vorher mal die Wissenschaft mit ins Spiel holen.
Gibt es denn eine wissenschaftliche Nachweisbarkeit von der Wirksamkeit von Hypnose?
Also es gibt viele, viele, viele Studien. Eine Operation, ein Unfall, eine tiefe Wunde heilt 2 bis 3 Wochen schneller, wenn Hypnose zusätzlich angewendet wird. Ja, also hypnotische Suggestionen wirken.
Ich bin ja heute hier, um mich selber auch hypnotisieren zu lassen. Und ich kann nicht sagen, dass ich so ein ganz spezifisches Problem habe. Mhm. Eine Sache ist psychologisch, vielleicht ein Glaubenssatz, den ich noch nicht so ganz erörtern konnte, aber nennen wir ihn mal, wenn ich nichts tue, bin ich nichts wert.
Mhm. Wir haben ja hier nur einen gewissen Zeitrahmen. Was ich tun könnte, ist, ich könnte einmal eine Trance-Erfahrung mit dir machen. Dabei könnte ich auch noch Suggestionen geben, die in die Richtung wirken, auch wenn du nichts tust, bist du wertvoll.
Und ab hier Achtung, wenn ihr gerade eine Tätigkeit ausführt, die eure Aufmerksamkeit braucht, hört lieber zu einem späteren Zeitpunkt weiter.
Ich mache eine kurze Trance-Einleitung und gebe dann die Suggestion, wenn du deine Augen wieder öffnest, fühlst du dich richtig gut. Das wäre das, was ich ursprünglich im Kopf hatte. Aber ich werde zusätzlich noch ein paar Suggestionen geben zu es ist okay, nichts zu tun. Ich glaube, damit können sich viele Menschen identifizieren.
Okay.
Atme bitte einmal ganz tief ein. Langsam aus, schließe die Augen. Und entspanne jetzt die Muskeln deiner Augen. Entspanne alle Muskeln deiner Augen bis zu dem Punkt, an dem sie so tief entspannt sind, dass sie sich nicht mehr öffnen lassen, wenn du versuchst, die Augen zu öffnen. Und wenn du deine Augen so tief entspannt hast, dass sie sich nicht mehr öffnen lassen, wenn du versuchst, sie zu öffnen, dann teste und überzeuge dich, dass sie sich nicht öffnen lassen. Wunderbar. Nimm dieses Gefühl der Entspannung wahr, nimm es als Modell für die Entspannung des ganzen Körpers. Lass dieses Gefühl der Entspannung jetzt in deiner Vorstellung wie eine Welle über den ganzen Körper fließen, vom Kopf bis zu den Füßen. Und jetzt lasse vollkommen los. Vollkommen schlaff und entspannt, sodass sie, solange du diese Entspannung aufrecht erhältst, einfach nicht mehr funktionieren wollen. Vollkommen schlaff und entspannt. Und nun, wenn ich es dir gleich sage, stellst du dir vor, dass ich deinen Arm am Handgelenk ein paar Zentimeter leicht hebe und ist völlig schlaff.
Und von hier aus lässt er mich tiefer und tiefer in die Entspannung sinken. Und es fühlt sich auch tatsächlich so an. Nicht als ob ich schlafe, sondern als ob ich mich einfach richtig gut entspanne. Wie kurz vor dem Einschlafen und dem Übertritt in eine andere Welt. Wie als ob das Narkosemittel anfängt zu wirken, ohne dass man weggeballert wird. Ich bin da in einem richtig tiefen Zustand der Entspannung.
Ich zähle jetzt gleich von 3 bis 1. Und bei 1 kannst du dich an eine glückliche Situation erinnern. Bei 1 bist du in einer glücklichen Situation der Vergangenheit, in der du dich sicher gefühlt hast, geborgen, alles war gut. Vielleicht ein wunderschöner Urlaub. 3, weit und weiter zurück in eine glückliche Situation der Vergangenheit. Sie taucht einfach auf, sie fällt dir ein, du erinnerst dich einfach. 2, weiter und weiter, du fühlst dich vollkommen wohl. Vielleicht zurück in eine Zeit, in der du ganz klein warst. 1, jetzt bist du da. Und erster Eindruck, beantworte für dich die Frage, bist du drinnen oder draußen? Ist es Tag oder Nacht, hell oder dunkel? Und nun schau dich um, wo bist du, was passiert? Nimm den Ort wahr, an dem du dich befindest. Wie auch immer du dich jetzt fühlst, nimm es wahr. Und spüre einmal, wo fühlst du diese Gefühle in deinem Körper? Und wenn du nachher deine Augen wieder öffnest, öffnest du sie mit diesem Gefühl.
Okay, check. Wir konzentrieren uns sehr oft auf Dinge in unserem Leben, die eben nicht positiv sind. Das hat damit was zu tun, dass die gesellschaftliche Entwicklung schneller voranschreitet als die evolutionäre Entwicklung und wir mit unserem Gehirn immer noch auf Gefahren fokussiert sind, die es gar nicht mehr gibt. Wären wir vor 10, 15, 20.000 Jahren einfach nur glücklich und zufrieden gewesen, hätten wir nicht nach Nahrung gesucht, Vorräte gesammelt oder nach dem nächsten Fressfeind Ausschau gehalten. Das Finden des Fehlers, des kleinen Einmakels in unserer Umwelt, hat uns damals den Arsch gerettet. Und mit so einer Oldschool-Version unseres Gehirns ist natürlich die perfekte Basis geschaffen für Glaubenssätze, die uns nicht glücklich machen. In dem Fall meiner. Ich bin nur etwas wert, wenn ich Leistung bringe. Dahinter steht ja eigentlich, ich werde nur geliebt, wenn ich dafür etwas tue, aber nicht für das, was ich bin. Ziemlich anstrengend, by the way. Für mich und für alle, die mit mir zu tun haben.
In unserer heutigen Welt, in der westlichen Welt, gilt das Prinzip schneller, höher, weiter. Man wird nach Leistung beurteilt. Aber so wichtig wie das im beruflichen oder im sportlichen Kontext auf der einen Seite sein kann, nur im hohen Drehzahlbereich zu fahren wie ein Motor entspricht nicht dem Wesen des Menschen. In der Technik wie auch in der Natur ist es so. Es gibt Phasen der Leistung und es gibt Phasen der Erholung. Schauen wir uns ein Rennauto an oder ein leistungsfähiges Familienauto mit einem starken Motor. Niemand wird dieses Auto ständig im roten Drehzahlbereich fahren, denn dann wird der Motor bald Schaden nehmen. Man fährt den Motor in einer optimalen Drehzahl. Man kann, wenn es wichtig ist, beim Überholen auch einmal richtig Gas geben. Aber der Zeiger des Tachos geht nur kurz in den roten Bereich. Dieses Prinzip von Aktivität und Erholung ist ein Prinzip, das sich überall in der Natur findet. Du bist ein göttliches Wesen. Du bist ein Geschöpf der Natur. Jedes Wesen auf dieser Welt hat eine Daseinsberechtigung und ist genau so in Ordnung und so richtig, wie es ist.
Klingt für den einen oder anderen wahrscheinlich nach spirituellem Geschwabel an dieser Stelle. Aber Glaubenssätze, die wir in unserem Unterbewusstsein verankert haben, sind irgendwie genauso albern, wenn nicht noch alberner. Wenn ich es mir laut vorsage, mein logischer Verstand versteht, dass es nicht richtig ist. Ich bin nur etwas wert, wenn ich Leistung bringe. Ich bin nur etwas wert, wenn ich Leistung bringe. Und ab hier soll das Überschreiben meiner Glaubenssätze in der Hypnose beginnen.
Tief in dir hast du verstanden, Phasen der Ruhe sind wichtig. Phasen der Ruhe sind nicht nur wichtig, um dich zu erholen und zu regenerieren und später wieder in deinem Beruf Leistung zu erbringen. Phasen der Erholung entsprechen dem göttlichen Prinzip, entsprechen der Natur. Du bist okay, so wie du bist. Das Beste, was du tun kannst, ist, so zu sein, wie du bist. Wenn es ein Ziel, eine Vision in deinem Leben gibt, Dinge, die du erreichen möchtest, ist es völlig in Ordnung, tüchtig zu sein? Ist es völlig in Ordnung, stark zu sein, schnell zu sein, anzupacken? Aber in dir ist die Weisheit der Natur. Phasen der Anspannung sollen sich abwechseln mit Entspannung und Erholung. Von nun an verbindet sich Ruhe, Erholung, Entspannung für dich mit dem Gefühl, welches du hattest in der glücklichen Situation. Von nun an verbindet sich Erholung, Entspannung, Ruhe für dich bewusst und oder unbewusst mit diesem wunderbaren Gefühl aus der glücklichen Situation.
Und hier wiederholt er es noch ein paar Mal, um es zu verankern.
Und wenn ich gleich bis drei zähle, öffnest du bei drei die Augen. Du bist ausgeruht, erholt, frisch und wach wie nach einem tiefen, erholsamen Schlaf. Und du nimmst dieses gute Gefühl mit in dein Wachbewusstsein. Eins, zwei und drei. Du öffnest die Augen, du atmest tief ein. Und wenn du magst, reckst und streckst du dich und du nimmst wahr, wie gut du dich fühlst.
Wer die komplette und hier für den Beitrag ungekürzte Hypnose einmal machen will, kann das gerne ausprobieren. Ich habe sie in den Shownotes auf einer extra Plattform für euch kostenlos bereitgestellt. Klickt einfach den Link an. Die Frage, die bleibt: Fühle ich mich wirklich so, wie mir gerade suggeriert wurde, glücklich, gut, entspannt? Erstmal dazu. Ja, ich fühle mich ein bisschen besser. Aber wie stabil ist dieses Gefühl? Kann ich wirklich Glaubenssätze in so kurzer Zeit überschreiben? Langfristig und stabil, also so, dass es anhält? Das wäre fast ein Wunder. Es wird für mich Zeit, neurowissenschaftlich darauf zu gucken. Wie funktioniert unser Gehirn? Und ich rufe dazu Dr. Heike Melzer an, Fachärztin für Neurologie und Psychotherapie. Sie selbst wendet Hypnose in ihrem Arbeitskontext an und sie scheint vor allem die richtige Expertin, denn die neurowissenschaftliche Komponente habe ich noch nicht ganz verstanden im Falle von Hypnose.
Ja, wenn man das ganz genau wüsste, was neurophysiologisch passiert. Wir wissen, dass wir über innere Bilder oder über Bilder, die wir abrufen, mit geschlossenen Augen an emotionale Prozesse sehr viel schneller herankommen. Und wenn wir so ein eher kognitives Gespräch führen, wo wir vielleicht Verhaltenstherapie machen, da sprechen wir mehr neurophysiologisch die Großhirnrinde an. Also das kognitive, strukturierte Denken im Frontalhirn, was sagt, okay, das ist der 10-Punkte-Plan, den arbeite ich jetzt mal ab, das verstehe ich und jetzt fokussiere ich mich da drauf und dann setze ich das um. Aber wir merken in vielen Bereichen im Leben, dass wir so diesen inneren Schalter manchmal nicht umgeschaltet kriegen. Zum Beispiel, wenn wir eine Diät einhalten wollen. Wir haben es uns vorgenommen, wir haben einen Plan erarbeitet und dann kommt der innere Schweinehund und sagt, ja, nee, doch lieber die Schokolade. Oder man merkt so, innerlich bin ich noch nicht bereit. Ja, und das ist ganz oft im Leben, dass so unbewusstere Anteile im Wege stehen, um so ein Ziel zu erreichen. Und an diese unbewussten Anteile, und da spreche ich eher an die archaisch älteren Bereiche des Gehirns, das sind nämlich die in den Stammganglien, das sind solche Zellkerne unterhalb der Großhirnrinde. Das ist ein ganzes Inselsystem. Und um dort mit zu sprechen, ist es immer ganz gut, in einer Bildersprache zu sprechen. Und das bedient die Hypnose, und zwar am besten in einer Bildersprache, die aus dem Klienten herauskommt, wo also nicht der Hypnotiseur vollständig neue Bilder hinein implementiert, sondern wo man mit den Bildern des Klienten arbeitet, weil dann der Wächter, der aufpasst, ist das meins oder ist das was Fremdes, nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, weil wenn es was Eigenes ist, dann gibt es auch nicht so viel Abwehr oder Schwierigkeiten, diese Bilder dann auch mit diesen Bildern zu arbeiten. Aber da merkt man, dass man sehr, sehr schnell an diese älteren Hirnstrukturen, wo die Gefühle strukturiert sind, wo das Belohnungssystem sitzt, ganz wichtig für die Motivation auch, dass man an diese Bereiche rankommt, neurophysiologisch, und dort auch schneller Veränderungen herbeiführen kann, weil es dann eben auch, wenn man es spürt und fühlt und wenn es die eigenen auch unbewussten Anteile, die im logischen Denken vielleicht erstmal keine Rolle spielen, wenn die eigenen Bilder dann entstehen und man das spürt, dass das eine Veränderung macht, dann kann man das viel schneller akzeptieren und auch neue Lösungen finden. Das ist so eine Art Fast Track.
Okay, aus neurophysiologischer Sicht, ist es da denkbar, dass Depressionen und auch physische Leiden wie Gelenkschmerzen, Rheuma, Neurodermitis oder auch Süchte wie Nikotinsucht mit Hypnose behandelbar sind?
Ja, es gibt zum Beispiel zum Thema Nikotin gibt es eine Doktorarbeit von Corneli Schweizer, die das auch bundesweit mittlerweile in der Ausbildung hat. Da sieht man eindeutig die Effekte. Also dieses willentliche, ich will jetzt nicht mehr rauchen, das ist ja so der klassische Neujahresvorsatz. Das ist schon mal das Problem, dass man eine Verneinung in der Zieldefinition hat und dass man das Problem benennt. Ja. Die Leute, die nicht mehr rauchen wollen, die wollen wieder Sport treiben, die wollen gut riechen, die wollen ihre Immunabwehr stärken, die wollen besser Luft bekommen. Also all das, wo man hin möchte. Und dieser Nikotinentzug ist am dritten Tag am schlimmsten. Und das ist der Tag, wo man normalerweise eine Hypnose draufsetzt, um diese unbewussten Anteile, die da einem so einen Strich durch die Rechnung machen, noch mit auf die Reise, auf diese Zielreise zu nehmen und nicht weg von, sondern immerhin zu einem Ziel. So, es ist nicht in allen Bereichen einsetzbar, aber der klassische Depressive, der hat dysphorische Gedanken, also viele negative Gedanken, dieses unproduktive Gedankenpreisen und auch dort ihn wieder in Richtung Ziel. Wohin wollen Sie denn? Ja, ich möchte mein Problem gelöst haben. Ja, aber wenn Sie das Problem gelöst haben, wie würden Sie sich dann fühlen? Und das müssen immer Ziele sein, die jemand alleine erreichen kann, mit einem guten Gefühl. Und zwar hin zu einer Gesundung, hin zu etwas, wie ein Zielzustand sein soll. Der klassisch Depressive hält sich sehr viel mit Problemen auf und mit dysfunktionalen Gedanken, die einen dann immer immer noch mehr in die Depression hineintragen. Auch so etwas kann man hypnotherapeutisch angehen. Ich selber habe es erlebt, dass ich meine Nahrungsmittelallergien mit einer Hypnose wegbekommen habe. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und das hatte eigentlich auch so mein Interesse dann erst so richtig geweckt, wo ich es am eigenen Körper und Leibe entdeckt habe, dass das funktionieren kann. Und das Ganze in so 2, 2,5 Stunden, die damals mit mir gearbeitet wurden, nachdem die klassische Schulmedizin versagt hatte, Akupunktur hatte versagt und ich war auch sehr skeptisch, was das Thema angeht in Bezug auf Hypnose. Und das war eine relativ komplexe Hypnose, aber danach konnte ich halt wieder mein Steinobst essen oder Apfelmöhrensaft trinken. Bei den Nahrungsmittelallergien war es innerhalb kürzester Zeit eine deutliche Besserung zu spüren und das fand ich schon ganz sensationell.
Es klingt wie ein Wunder. Wie funktioniert das? Mhm. Das weiß keiner, ne?
Also richtig weiß man es nicht, aber wir sind natürlich nicht nur Soma, Körper, wir sind auch nicht nur Geist, Psyche, sonst gäbe es Fächer wie Psychosomatik nicht. Und natürlich, je nachdem, wie wir uns aufstellen im Leben, wie fokussiert wir sind, das ist übrigens eine Mangelressource aktuell, viele sind gehijackt, fokussiert unterwegs, also diese starken Reize im Internet, die einem immer wieder abzweigen lassen und man sagt sich, Mensch, ich wollte doch eigentlich was ganz anderes machen, also diese Fokussierung hin auch zu seinen Ergebnissen, zu seinen Zielen, zu den Dingen, die einem wirklich wichtig sind im Leben, dass man das Steuer noch in der Hand behält. Das ist ganz wichtig, aber viele gucken in die falsche Richtung und das dann auch zu verankern, sodass das spürbar ist und wir wissen, dass wir über Bilder oder über die Erinnerung von sinnlichen Erfahrungen aus der Vergangenheit auch bestimmte Gefühlszustände verändern können. Es ist halt nicht nur alles Logik und Wissen und Verständnis. Viele Sachen weiß man nicht genau, wie es funktioniert, aber es funktioniert.
Ich habe mich gefragt, ob es bei Hypnose vielleicht einfach nur der Placebo-Effekt ist.
Placebo-Effekt ist im Prinzip der Glaube, dass etwas wirkt. Also ich gebe jemandem eine Tablette, wo nichts drin ist als irgendein Zusatzstoff, Zucker oder etwas, also was keine Wirkung hat, aber suggeriere dem Klienten, da ist ein ganz wertvolles Medikament drin und dann guckt man im Vergleich zur Kontrollkohorte, die vielleicht tatsächlich Zucker bekommen haben und gesagt haben, da ist auch Zucker drin, also ich gebe dir einen Bonbon und die anderen, die dachten, das ist jetzt ein tolles Antidepressivum oder sowas, gibt es da einen Unterschied? Wie unterscheiden die sich? Ja, und da ist dieser Effekt, dass der Glaube daran, dass da etwas Besonderes drin ist, dann eben auch dazu führt, dass die Leute etwas anderes spüren. Also tatsächlich eben so körperlichen Effekt auch spüren und vielleicht auch einen messbaren Effekt haben, weil die Psyche sich eben darauf fokussiert hat, jetzt tritt Heilung ein.
Placebo-Effekte gibt es, auch in der klassischen Schulmedizin, das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Wissenschaftliche Studien zeigen nämlich, dass auch rein als physiologisch angesehene Krankheiten im Heilungsprozess vom Placebo-Effekt beeinflusst werden. Es gibt also die Verbindung zwischen Vorstellung Psyche und Körper und Physis. Also die Vorstellungskraft und das Gefühl zu einer Sache hängt ganz stark zusammen mit dem Körper. Der Placebo-Effekt bei Medikamenten schwankt je nach Studie zwischen 20% und 60%. Das heißt, selbst wenn wir sehr konservativ an die Sache herangehen, ist die Wirksamkeit eines Medikaments zumindest 20% davon abhängig, wie wir darüber denken und fühlen. Und das, finde ich, ist eine ganze Menge. Wie viel macht der Placebo-Effekt jetzt bei der Wirkung von Hypnose aus?
Dieser Effekt ist ja nicht wegzudiskutieren. Der Glaube versetzt Berge, sagt man, ja, dass dann durchaus auch über so einen Placebo-Effekt dann eine Veränderung im Körper tatsächlich stattfinden kann. Im Prinzip ist der Weg egal, wenn das Ergebnis am Ende stimmt, ist das Resultat das Entscheidende. Und die Wege sind sehr vielfältig. Aber es ist nicht nur Placebo im Sinne von, naja, da wird dann irgendwas erzählt und dann kommt da ja nichts mehr raus, weil das ist ein hochstrukturierter Prozess. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann sagt, ah, du liegst da im Liegestuhl und wippst hin und her und schon ist alles weg. Sondern das ist normalerweise sehr maßgeschneidert auf den Klienten und seine Symptome bezogen und dann eben auch mit dem Patienten schon hochstrukturiert und total transparent bearbeitet, was dort passiert. Das ist der Unterschied zwischen der Hypnose auch in der Bühne und der Hypnose in der klinischen Arbeit mit Patienten. Also das ist eine Vorarbeit, die da zu leisten ist. Viele Leute haben eine ganz falsche Vorstellung von der Hypnose. Ich vergleiche das immer eher so mit, wenn sie morgens aufwachen und im Traum haben wir ja sehr viele so unbewusste Anteile. Da ist die normale Alltagslogik aufgehoben und wir sind in einer Situation, die schon 20 Jahre zurück ist, aber mit Leuten, die wir jetzt gerade erst im Leben kennengelernt haben und solche Sachen, da ist das ja zwischen Bewusstsein und Unbewusstsein, gibt es ja da so eine Art Kurzschluss und die Psychoanalyse arbeitet dort auch sehr mit der Traumdeutung. Aber wenn wir so am Aufwachen sind und der Traum war besonders schön, dann sind wir in so einem halbwachen Zustand. Also wir könnten sofort aufstehen, aber wir denken uns manchmal, oh, der Traum war aber so angenehm, den würde ich jetzt gern doch noch ein bisschen weiter träumen. So, das ist so ein Zustand zum Beispiel, wo man sagen würde, den würde ich vergleichen auch mit dem Bewusstsein einer Trance oder in dieser Hypnose.
Wenn jetzt der Placebo-Effekt so einen starken Einfluss hat, ist die Frage, funktioniert Hypnose nur, wenn man daran glaubt? Was ist, wenn man das alles für Schwachsinn hält und sich trotzdem hypnotisieren lässt? Wahrscheinlich würde man das gar nicht machen, aber gehen wir mal davon aus, von dieser Eventualität.
Also ich glaube schon, dass man den Glauben an die Hypnose haben sollte, aber vor allen Dingen sollte man an die Kompetenz des Hypnotiseurs knüpfen. Also das heißt, da muss jemand im Sattel sitzen, der diese Methoden beherrscht, der im Interesse der Patienten agiert und wo man volles Vertrauen hat. Also wenn man immer diesen Aufpasser dabei hat und alles sortiert, dann kann man sich gar nicht so richtig in diese Bilderwelten hineinlassen und dann kommt man auch nicht an diese Emotionen so ran. Und dazu muss der Patient einen positiven Blick drauf haben und er muss den Therapeuten als fachlich kompetent und vertrauenswürdig einstufen. Ansonsten ist das zum Scheitern verurteilt.
Ja, Max, hier geht die Reise zu Ende. Wie war es für dich?
Ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich hypnotisiert worden bin. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich habe alles verstanden und irgendwie gar nichts. Es ist jetzt nicht so, dass ich nicht auch Interesse hätte, das selber mal auszuprobieren. Aber ich weiß nicht, ich bin nicht so richtig schlauer geworden. Es gab Momente, wo ich verstanden habe, um was es geht. Und dann gab es Momente, wo ich dachte, wieso wird mir das nicht genauer erklärt? Und als dann der Dr. Preetz meinte auf deine konkrete Frage, warum das dann nicht mehr verwendet wird in der klassischen Medizin, hat er dann so mit so einer komischen Antwort geantwortet, ja, warum wird denn nicht der 100-Kilometer-Motor gebaut? Und kam mit solchen Antworten. Da bin ich so ein bisschen ausgestiegen, was die Seriosität von Hypnose angeht.
Ich glaube, genau das ist das Problem von Hypnose, dass es von vielen gemacht wird, die so ein bisschen so einen Kittel der Scharlatanerie anhaben.
Es hilft auch nicht, dass viele von denen auch so ein bisschen so aussehen wie Schamanen aus einem Fantasy-Film oder so.
Ja, aber nichts gegen Schamane. Und ich glaube, der Dr. Preetz, der ist aus meiner Sicht ziemlich gut in dem, was er macht. Aber so eine Beispiele zu nennen, ist natürlich schwierig. Ich habe mir die fachspezifische Antwort versprochen von Heike Melzer. Die ist ja Neurologin und Psychotherapeutin und wendet das selber an. Aber auch die hat ja sehr, sehr viele Studien dazu gelesen, konnte nicht genau erklären, wie es funktioniert. Und ich glaube, man muss sich am Ende damit zufrieden geben, wenn es funktioniert, ist doch super. Und es hat sehr wenig Nebenwirkungen. Warum dann nicht mal machen? Also egal, was du hast, ob du Kopfschmerzen hast. Ich meine, du hast Migräneanfälle, du knabberst. Ja. Ich habe gleich zwei Anlaufpunkte.
Genau. Interesse, es selber zu probieren, habe ich auch schon. Aber es ist für mich eher so, hey, ich habe schon andere Sachen belesen, habe vieles selbst versucht, aber es hat nicht die Wirkung gezeigt, genau mit meinem Knabbern, was ich ja am Anfang erzählt hatte. Und ja. Ich glaube, deswegen würde ich es auf jeden Fall mal probieren, weil vielleicht bringt es was.
Also ich habe ja jetzt ein paar Monate verstreichen lassen. Also Jan Becker hatte mich ja hypnotisiert und diesen Schutzraum kreiert. Da wusste ich auch am Anfang nicht. Es ist Jan Beckers Stimme. Der hat, by the way, einen eigenen Podcast, Welt der Wunder, falls man mal der Stimme ein bisschen mehr lauschen will. Oder ist es wirklich das, was er zu mir sagt? Aber ich habe eine Methodik dahinter erkannt. Also erstmal gucken Sie, mit welcher Sprache du zu dir selber redest, also wie du deine innere Wirklichkeit kreierst. Und es ist ja so, wir sind ja eigentlich abgeschottet von der Wirklichkeit. Wir nehmen die Wirklichkeit nicht wahr, wie sie ist, sondern unser Fundament der Prägung, also alles, was wir in unserer Kindheit erfahren haben, plus die Filter, die wir haben. Das heißt, wir nehmen unsere Umwelt so individuell wahr. Jedes einzelne Individuum nimmt die Umwelt anders wahr. Das ist wie ein Fingerabdruck. Und darum gucken die erst, wie nehmen wir unsere Umwelt wahr? Und dann sprechen Sie mit der Sprache zu einem. Und Jan Becker hatte so einen Schutzraum für mich kreiert in Streit. Und das ist ja jetzt ein paar Monate her. Und ich kann sagen, dass ich mich seitdem erst zweimal mit meiner Ex-Freundin gestritten habe. Also wir haben auch viel weniger Kontakt, aber ich habe mich ja immer so ausgeliefert gefühlt. So als ob ich mit dem Rücken an der Wand stehe und jemand kommt mit einem Maschinengewehr und schießt mir in die Eingeweide. Dieses Gefühl kam seitdem tatsächlich nicht mehr auf. Ich kann nicht sagen, ob es genau von der Hypnose war, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass dieses Wissen, dass es jetzt einen sicheren Ort gibt, so komisch das klingen mag, ich weiß nicht, ob du das kennst in Streits, wenn es so richtig heftig wird, dass man so ein ganz komisches Gefühl kriegt.
Ja, klar kenne ich das. Und es wäre auch meine Frage gewesen, ob diese Hypnose von Jan Becker dir geholfen hat in deinen Situationen oder Streits mit deiner Ex-Freundin. Und ich meine, du hast jetzt gerade beantwortet, aber ich frage mich halt auch so ein bisschen, warum hast du eigentlich nicht die Situation für unsere Streits hypnotisiert? Ist dir deine Ex-Freundin wichtiger als ich?
Naja, ich weiß nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, meine Tochter ist mein wichtigstes Projekt. So eine hässliche Aussage, ne?
Hässliche Aussage.
Hatte auch so ein paar hässliche Aussagen in dem Podcast.
Nur nochmal eine Frage, was mich die ganze Zeit beschäftigt hat. Muss man eigentlich als Hypnotiseur eine tiefe, beruhigende, männliche Stimme haben? Weil bei beiden hatte ich nach einer gewissen Zeit, Jan Becker und Dr. Preetz, dass ich alleine durch die Stimme hypnotisiert worden bin.
Ja, das ist die Art, wie sie reden. Das habe ich so beim Rausgehen den Preetz gefragt, weil der eigentlich eine relativ hohe Sprechstimme hat. Das hat er sich antrainiert. Also die reden dann irgendwann so. Jan Becker hat von Natur aus eine tiefe Stimme, aber der Preetz hat eigentlich eine hohe Stimme. Was letzten Endes mein Schluss ist aus der ganzen Sache, ich bin in vielen Punkten ein überhebliches Arschloch, weil ich es, glaube ich, manchmal nicht aushalte, wie mich Menschen wirklich sehen würden, wenn sie tief in mich reingucken. Und vielleicht, weil ich gar nicht in manchen Punkten so selbstbewusst bin. Und das kommt in diesen Streits raus mit meiner Ex-Freundin. Und diesen Schutzraum zu kreieren, ist ganz gut, um mal ein bisschen rauszuluken. Ich finde es halt am Ende spannend bei der Hypnose, wie kreieren wir unsere Wirklichkeit? Was haben wir für Glaubenssätze? Und wie lassen die auch draußen durch diese Brille, die wir haben, wieder eine neue Wirklichkeit entstehen? Und wenn man darauf zugreifen kann, über so einen Fast-Track, also wir konstruieren die Welt, wie sie uns gefällt, das hat ja Pippi Langstrumpf schon gesagt, wenn wir daran ein bisschen was schrauben können, im positiven Sinne, da ist mir, also ich möchte nicht sagen jedes Mittel recht, aber ziemlich nah dran. Und warum nicht ausprobieren, ne?
Warum nicht ausprobieren?
Und jetzt am Ende, ihr wisst ja, dass ihr diesen Podcast abonnieren könnt auf Spotify, auf Deezer, auf iTunes, auf Amazon Music. Und auf iTunes freue ich mich besonders über eine Bewertung, über Abos. Und wenn ihr schon Kommentare hinterlasst, dann schreibt gerne, was ich noch so ausprobieren soll. Vielleicht habt ihr irgendwas auf eurer Liste, wo ihr mich mal reinschicken wollt. Vielen Dank, dass ihr mit auf der Reise seid und für eure Zeit.
Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.